Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Durch welche Transformationen ist das Segment der Online-Supermärkte gekennzeichnet? Das habe ich Frederik Knaut gefragt, Co-Gründer der ursprünglich aus den Niederlanden stammenden Picknick Deutschland GmbH. Er sieht sich als modernen Milchmann, der speziell für Familien in klassischen Wohngebieten eine wichtige Lieferfunktion übernommen habe. Dreh- und Angelpunkt seines Geschäftsmodells sei aber weniger die vom Kunden erlebte Produktwelt, sondern vielmehr die erst beim Blick unter die Haube erkennbare Infrastruktur.
Der größte Teil in der Tat geht in diese Infrastruktur, in die Technologie. Wir sind, wenn man so will, Technologie- und Logistikunternehmen. Also wir bauen diese Infrastruktur auf. Ich habe ja vorhin von 100 Standorten in Deutschland erzählt. Das sind Fulfillment Center, das sind Hubs, das ist Flotte, das sind natürlich auch die Teams, die wir vor Ort haben. Und das ist wenig Marketing, sondern es ist letztlich schon, wenn man so will, irgendjemand hatte mal davon erzählt, ja, eigentlich ist ja so, zu den Haushalten kommt irgendwie Wasser, Strom, Pakete und jetzt eben auch Lebensmittel. Ja, und diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, das ist das, was wir machen. Und da geht die Investition rein.
Ja, lieber Herr Knaut, ganz herzlich willkommen zu Paul am Puls und danke, dass ich heute hier bei Picknick in Düsseldorf zu Gast sein darf. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Ich würde mich heute gerne mit Ihnen unterhalten über das Geschäftsmodell von sogenannten Online-Supermärkten und natürlich auch über die Entwicklung von Picknick selbst. Und wenn man das auf der Homepage liest, Ihr Anspruch ist ja groß, ich darf das mal zitieren: Picknick erfindet die Lebensmittelzustellung neu und bringt eine moderne Perspektive auf den altmodischen Milchmann. So, was heißt das konkret?
Ja, der Milchmann, das klingt so ein bisschen nach zurück in die Zukunft. Genau, also ich glaube, wenn man so ein bisschen den Blick weitet für das Thema Lebensmitteleinkauf, dann ist natürlich, hat jeder ein klares Bild vom Supermarkt. Aber der Supermarkt ist ja eigentlich ein Modell, Geschäftsmodell, was so aus den eigentlich in den 60er Jahren erst so richtig Fahrt aufgenommen hat. Davor gab es den Tante-Emma-Laden und irgendwann gab es auch mal diesen Milchmann. Und der Milchmann war tatsächlich für Picknick wichtige Inspiration, weil wir uns überlegt haben, wie kann man den Lebensmittelhandel online attraktiv machen für eine breite Bevölkerung. Weil das ist ja bei Lebensmitteln bisher noch nicht so richtig geschehen. Bei Bekleidung, bei Büchern, elektronische Geräte, all das findet ja schon zum Großteil online statt. Und bei Lebensmitteln haben wir letztlich herausgefunden oder gesehen, dass das tatsächlich ja das einzige Segment ist, wo der Kunde online mehr bezahlt als im Geschäft.
Okay.
Und was natürlich auch logisch ist, weil das ist von der Logistik sehr aufwendig. Diese letzte Meile muss zur Verfügung gestellt werden. Und da sind wir dann eben auf den Milchmann gekommen, weil wir uns überlegt haben, wie kann man das eigentlich so effizient und einfach wie möglich machen. Und und er hat es letztlich vorgemacht. Er hatte seine festen Routen, hat die Nachbarschaften zuverlässig jedes Haus nacheinander beliefert.
Bei Wind und Wetter.
Bei Wind und Wetter, ja, genau. Und das steht eben im Gegensatz zu der Anfangsthese vieler anderer, die sagen, es muss sehr individuell und schnell vielleicht passieren. Und da haben wir ein bisschen anderen Weg eingeschlagen. Wir haben gesagt, es geht um die Effizienz und das geht besser eben mit so einem festen Milchmann-Ansatz im Vergleich zu einem, man kann das als Taximodell vielleicht auch bezeichnen,
genau,
wo
genau.
Jeder individuell entscheiden kann, wann möchte ich meine Lebensmittel bekommen.
Und dann sagen Sie aber sozusagen für jedermann, Supermarkt für jedermann. Aber ist die Zielgruppe nicht doch ein bisschen enger. Ich habe so Ihrem Auftritt entnommen, dass es im Wesentlichen um Familien geht in klassischen Wohngebieten. Trifft das zu?
Genau, also für in jeder Mann oder für alle steckt eher dieses, wenn man so will, die Demokratisierung des Online-Einkaufs von Lebensmitteln. Das heißt, gleicher Preis, Gratislieferung, das kann sich jeder leisten. Wenn wir uns aber anschauen, wer nutzt das eigentlich, für wen passt das am besten, dann sind das ganz klar die Familien, die im Alltag einfach wahnsinnig wenig Zeit haben. Mit heute selbstverständlich sind beide berufstätig, dann kommt Kita, Schule, Hobbys und so weiter dazu und dann bleibt am Ende des Tages wenig Zeit für dann doch diese Pflicht, die Lebensmittel einzukaufen. Und da kommt eben dann Picknickgut ins Spiel, wo wir sagen, okay, wir übernehmen diesen Teil, haben aber am Ende natürlich auch Kunden, wir haben auch Singles und Paare, wir haben auch ältere Leute, Leute, die nicht mehr mobil sind. Mittlerweile gibt es auch tatsächlich Gemeinden in Deutschland, wo es gar keinen Supermarkt mehr gibt, wo wir nicht nur als schönes Add-on gesehen werden, sondern als wirkliche Versorgungslösung.
Ja, genau. Ja, genau. Ich sagen. Ja. Jetzt auf der einen Seite, klar, man bekommt es und das ist Nutzen nach Hause gebracht, aber man hat ja sozusagen Verlust des Einkaufserlebnisses. Was ist für diejenigen, die bei Ihnen bestellen, das wissen Sie wahrscheinlich aus den Umfragen auch, das stärkste Nutzenelement?
Mhm. Also hinter Einkaufserlebnis würde ich ein kleines Fragezeichen auch mal setzen bei Lebensmitteln. Gibt natürlich auch welche, die das einfach gerne machen, ja. Aber im Wesentlichen diejenigen, die uns nutzen, das ist in erster Linie die Zeitersparnis, die man sich dadurch holt. Wenn man sich anschaut, wie oft man Lebensmittel einkauft, der Deutsche geht so 2-3 Mal die Woche. Und wenn man die Zeit übers Jahr mal addiert, kommt man schnell auf 100 Stunden, die man im Jahr damit verbringt. Was eigentlich zu tun? Ja, man geht in so eine große Halle, die aufgebaut ist wie so ein Lager eigentlich und greift immer wieder zu den gleichen Sachen. Ja, 80% der Artikel sind immer wieder die gleichen. Das heißt, eine sehr repetitive Arbeit, die man da letztlich verrichtet. Und das wird nicht von allen als Erlebnis bezeichnet. Ja, also wenn man mal mit einer Mutter spricht, dann wird es auch oft als Stress einfach bezeichnet. Mhm. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, es ist nicht so, dass es ganz schwarz-weiß ist. Entweder man nutzt Picknick und gar nicht mehr stationär, sondern oft geht das schon auch irgendwie Hand in Hand und ergänzt sich. Dann wird vielleicht der große Wocheneinkauf wird mit Picknick gemacht und dann hat man aber die Zeit, vielleicht mal ja auf den Markt zu gehen, wenn man dann vielleicht das besondere Fleisch kaufen möchte und so. Hm. Das ist in der Regel das Verhalten.
Ja. In welchen Teilen Deutschlands sind Sie denn schon vertreten und wie sieht es vielleicht sogar über Deutschland hinaus mit einer internationalen Expansion aus?
Ja, also ursprünglich kommen wir aus den Niederlanden, haben 2018 in Neuss angefangen. Das war so unsere Pilotstadt. Damals war auch noch nicht gar nicht klar, ob das dann wirklich ausgerollt wird, sondern es war wirklich erstmal Pilot, um zu testen, wie der deutsche Konsument reagiert. Und mittlerweile sind wir in über 250 Städten in Deutschland, haben 100 Standorte, die wir betreiben, sind nahezu in allen Regionen, Bundesländern mittlerweile vertreten. Die größte Ergänzung wird jetzt demnächst in München noch stattfinden. Das ist dann noch eine große Stadt, die hinzukommt. Und dann geht es aber darum, die Reichweite trotzdem noch weiter zu erweitern, weil unser Ziel ist, über 50% der deutschen Haushalte versorgen zu können.
Das wollte ich gerade fragen, also 50%. Und jetzt im Moment decken Sie wie viel ab?
Aktuell liegen wir wahrscheinlich bei so rund 30%.
Ja, also über Deutschland gerechnet und in den jeweiligen Gebieten dann aber mehr? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also es ist so, dass wir angefangen haben, ich sag mal, eher mit mittelgroßen Städten.
Ja.
Neuss, Mönchengladbach, Krefeld, das waren so die ersten Städte, dann im Ruhrgebiet. Und das ist auch ein bisschen der Gegensatz zu vielen anderen Anbietern, die eher so in den Großstädten anfangen. Ja, Berlin, Hamburg, München sind in der Regel so die ersten Städte. Und wir haben aber gesagt, aufgrund der Zielgruppe, Familien, wo sind die eigentlich? Dann wollen wir ein Modell entwickeln, was dort auch besser funktioniert. Und es funktioniert letztlich so, wir haben ein zweistufiges Logistiksystem. Wir haben im ersten Schritt große Fulfillment Center. Dort kommen morgens frisch die Waren an, werden kommissioniert für den Kunden. Und gehen dann in die City Hubs. Das sind die Umschlagstandorte, wo unsere Elektroflotte dann steht. Und die Runner, so heißt man uns, die Fahrerinnen und Fahrer, fahren dann mit dem Auto los zum Kunden. Und dort ist so ein Fahrradius von vielleicht so 10 Kilometern. Das ist gar nicht so groß. Aber wir versuchen, so nah wie möglich in den Nachbarschaften zu sein. Und ich sag mal, von den Haushalten erreichen wir pro Hub irgendwas zwischen 40 bis teilweise in den Großstädten 200.000 Haushalte. So, das ist so die.
Ja. Und um einfach so eine Vorstellung vom Mengengerüst zu bekommen, wie viele Briefe schaffen Sie pro Tag?
Ja, also die genaue Zahl teilen wir so nicht, wenn wir uns Picknick insgesamt anschauen. Wir sind ja in Deutschland, Niederlande und Frankreich. Okay. Sind wir aktuell, findet jede Sekunde eine Picknicklieferung statt. Was glaube ich ganz schön anschaulich macht, wie viel Skalierung da mittlerweile drin steckt. Ne? Also jede Sekunde drückt einer auf Bestellen, wird eine Lieferung gepackt, wird ausgeliefert und abgegeben. Das hat mittlerweile schon eine beträchtliche Größe angenommen.
Ja, und sind diese Lieferungen eigentlich deshalb gut planbar, weil die Haushalte ungefähr immer an denselben Tagen und zur selben Uhrzeit bestellen, oder ist das nicht so? Denn Sie haben eben gesagt, im Supermarkt geht man doch sehr treu zu bestimmten Zeiten. Ist das, was das Bestellen angeht, auch der Fall?
Ja, also das ist, die Leute finden in der Regel, weil wir ja nicht dieses ganz individuelle und spontane Bestellen ermöglichen, sondern eher den geplanten Einkauf machen, bieten wir in der App, wenn man so will, einen festen Fahrplan, wann wir in der Nachbarschaft sind. Und oft sind das dann die Zeiten, die für den Kunden, wenn es dann montags, nachmittags zum Beispiel gut passt, dann ist das oft auch der Montag, an dem wir vorbeikommen. Aber man kann letztlich frei entscheiden, an welchen Tag man bestellt. Aber das ist schon so das Muster, was wir sehen. Und generell diese Planbarkeit ist das, was an vielen Stellen der Effizienz, aber auch dem Service zugutekommt. Weil je planbarer diese ganze Lieferkette wird, weil wir ja alles selber machen, von dem Fulfillment, die ganze Hardware, Software, die Flotte, das Personal, all das muss ja orchestriert werden. Und je planbarer das Ganze ist, desto zuverlässiger ist am Ende des Tages auch der Service.
Ja. Jetzt lege es ja nahe, diese Logistikinfrastruktur, die Sie uns gerade beschrieben haben, auch zu nutzen, um Produkte anderer Anbieter mitzuliefern, wenn Sie eben jede Woche bei den Haushalten vorbeikommen. Gibt es entsprechende Überlegungen?
Also der Gedanke ist mit Sicherheit interessant. Das Interessante an Lebensmitteln ist ja diese hohe Frequenz. Ja, deshalb probieren es ja auch so viele. Auch ein Amazon hat es probiert. Ich glaube, Amazon ist bei einem Kunden im Schnitt im Jahr 10 bis 15 Mal. Wir sind bei unseren Kunden über 40 Mal im Jahr. Das heißt, es ist dieser wöchentliche Rhythmus. Und das ist schon interessant. Und dann ist der Gedanke naheliegend, vielleicht noch was anderes auszuliefern. Bis heute sagen wir aber Fokus, 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 Lebensmittel, das ist unser Thema. Und so für die Zukunft werden wir es aber nicht ausschließen. Wir haben auch angefangen, Drogerieartikel verstärkt anzubieten. Unser Sortiment, wir haben mal irgendwann angefangen mit rund 7.000 Artikeln. Heute sind wir bei 12.000 Artikeln. Also mal gucken, wo die Reise hingeht.
Picknick wird so ein bisschen als, in Anführungszeichen, Online-Arm von Edeka bezeichnet. Edeka ist doch in Ihrem Unternehmen beteiligt, wenn ich es richtig gelesen habe. Von daher die Frage, wie weit reicht der Einfluss von Edeka? Man kann die Frage auch andersrum drehen und kann fragen, wo bleibt Ihr unternehmerischer Handlungsspielraum?
Ja, also ich muss zuallererst sagen, dass Edeka ein ganz entscheidender Partner ist für Picknick. Wir haben damals 2018 angefangen mit der, Edeka ist ja aufgeteilt in 7 Regionen in Deutschland, mit der Edeka Rhein-Ruhr, weil die das Potenzial von Picknick in den Niederlanden tatsächlich schon relativ früh erkannt haben und gesagt, das würden wir gerne als einzelne Region testen und unterstützen. Und letztlich ist es aber so, dass wir, diese Partnerschaft fokussiert sich auf den gemeinsamen Einkauf, weil wer den besten Einkaufs- oder Verkaufspreis dem Kunden anbieten will, muss natürlich auch schauen, dass er zum guten Preis einkaufen kann. Und das als kleines Startup ist das nicht so einfach mit den kleinen Volumina. Deshalb haben wir uns einen starken Partner gesucht, kaufen gemeinsam ein. Das gibt uns Zugang zu den richtigen Artikeln und Produkten, die Kunden haben möchten. Und ansonsten sind wir aber selbstständige Unternehmer. Also das hat die Edeka auch mal selbst dann an einer Stelle gesagt, Picknick macht sein Geschäft, wir machen unser Geschäft, gemeinsam kaufen wir ein und daraus sind wir dann irgendwie alle stärker. Aber am Ende des Tages haben wir unsere eigene Logistik, unser eigenes Team, unsere eigenen Prozesse und sind da sehr, sehr selbstständig.
Und könnten beispielsweise auch Picknick Eigenmarken anbieten?
Genau, also wir haben das tatsächlich schon vor einigen Jahren begonnen und gestartet hat das Ganze in den Niederlanden. Das Ganze machen wir mit einem wenn man so will, einem eigenen Twist. Also wir haben uns überlegt, wie kann man als Onliner Produkte nochmal ein bisschen anders denken. Und das sieht man zum Beispiel an den Designs. Also das können die Verpackungsgrößen sein. Wir sagen, das können wir vielleicht an anderen Stelle anders handhaben, weil wir ja nicht fürs Supermarktregal designen müssen, wo das Produkt natürlich den Namen kommunizieren muss und rausstechen muss, besonders groß und blinkend idealerweise. Das machen wir nicht, sondern wir sagen, wir können das eigentlich für das Zuhause designen, dass es schön aussieht, sich das Zuhause ins Regal zu stellen. Und an sich sind natürlich Eigenmarken attraktiv, weil sie ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis dem Kunden bieten. Und in Deutschland ist es so, dass wir eine Mischung haben. Wir haben sowohl Picknick-Eigenmarken als auch Edeka-Eigenmarken. Gerade beim Preiseinstieg ist es sehr wichtig in Deutschland, das in der Breite anzubieten, mit gut und günstig. Haben wir das größte Eigenmarkensortiment tatsächlich aller Onliner. Und ich glaube, über 95% der Warenkörbe bei uns haben tatsächlich ein Eigenmarkenprodukt, mindestens ein Eigenmarkenprodukt drin. Das heißt, es ist schon sehr relevant.
Stark, ja. Und die Produkte lokaler Anbieter, auf die Sie verweisen, wie groß ist da der Anteil am Umsatz?
Ja, also das Thema lokale Produkte ist auch super relevant. Das haben wir von Anfang an schon festgestellt, weil wir dem Kunden bieten wir die Möglichkeit in der App, wenn ihm Produkt fehlt in einer bestimmten Kategorie, kann er das uns schreiben. Dann sagt er hätte gern das und das Produkt und dann guckt sich der Einkauf das an, reagiert darauf, sagt er entweder, wir warten noch auf ein paar mehr Empfehlungen, aber wenn wir das dann Muster erkennen, dann können wir auch handeln und Produkte ins Sortiment aufnehmen, auch unabhängig von der Edeka. Und das haben wir von Anfang an in Deutschland auch beobachtet, dass tatsächlich die Nachfrage nach lokalen Produkten tendenziell etwas größer ist als das, was wir in den Niederlanden bis dato gesehen haben. Da gibt es immer so diese kleine Anekdote, dass wir irgendwann in Deutschland über 20 Sorten Kartoffeln hatten, getrieben letztlich über die Kundenwünsche, ne? Während in den Niederlanden gab es, glaube ich, 2 oder 3. Und interessant sind dann auch diese Unterschiede jetzt innerhalb Deutschlands in den verschiedenen Regionen. Ja, also ich wusste vorher auch nicht, dass Bratwurst nicht gleich Bratwurst ist, sondern das ist in jeder Region nochmal separat mit einer anderen Würze drin. Und genau, da hilft dann natürlich auch nochmal so ein bisschen diese Partnerschaft mit Edeka, die natürlich auch diese regionalen Unterschiede auch gut kennt.
Ja, aber da ist ja auch ein gewisses Wettbewerbsverhältnis mit anderen Lebensmitteleinzelhändlern. Also nehmen wir zum Beispiel mal Rewe, die ja auch entsprechende Bringdienste haben. Wo ist da sozusagen Ihr Vorteil? Denn die bieten ja auch lokale Produkte an, die man sich nach Hause bringen lassen kann.
Genau, also es gibt viele Anbieter, die liefern mit unterschiedlicher Ausprägung. Ich glaube, unser USP ist am Ende des Tages die Konstellation aus einem breiten Sortiment, also alles, was man für den Wocheneinkauf benötigt, zu dem gleichen Preis wie im Supermarkt, inklusive dieser günstigen Eigenmarken und der Gratislieferung. Und das bietet so in der Konstellation eben niemand an, weil viele andere gehen vielleicht eher auf diese Schnelligkeit oder individuelle Lieferung, was für viele auch attraktiv ist. Aber am Ende des Tages, glaube ich, wichtig, dass man ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und die Frage ist auch, wie definiert man eigentlich den Wettbewerb? Klar kann man sagen, das ist jetzt der Kanal online, aber wenn man sich den Kunden anschaut, dann gehen ja 95% der Leute noch in den stationären Supermarkt. Deshalb ist es, glaube ich, interessanter, darüber nachzudenken, wie kriegt man eigentlich den Kunden dazu, bei Picknick zu bestellen, als jetzt vom Wettbewerber die Kunden abzuwerben.
Aber Rot als Hausfarbe würden Sie auch nicht nochmal wählen, oder? Wenn Sie neu starten
würden. Ja, tatsächlich gibt es das manchmal, dass Leute uns da mit Rewe irgendwie in Verbindung bringen. Ich selbst bin Köln-Fan. Gut. Insofern Rot-Weiß ist schon okay.
Ja, ist Übung. Sie haben vorhin nochmal gesagt, 2015 war der Start in den Niederlanden, 2018 hierzulande. Wie muss man sich jetzt die gesellschaftsrechtliche Konstruktion vorstellen? Sind Sie Tochter der niederländischen Mutter oder sind Sie eine eigenständige Company?
Genau, also wir haben angefangen mit diesem Piloten am Anfang. Das war, ich sag mal, das erste Jahr, um wirklich mal zu schauen, funktioniert es in Deutschland überhaupt? Da wurde auch bewusst sich dafür entschieden, ein separates Team, ein deutsches Team. Wir hatten am Anfang auch eine eigenständige App, um sag ich mal, nicht den Fehler zu begehen, den man in der Historie ab und zu mal gesehen hat. Da gibt es dieses berühmte Beispiel von Walmart, die, sag ich mal, nicht diese kulturellen Besonderheiten der Deutschen so richtig verstanden haben. Haben wir bei uns an der Uni auch besprochen. Und zu sagen, nee, wir wollen das schon nochmal ein bisschen neu denken. Und wenn der deutsche Konsument an der einen oder anderen Stelle das anders haben möchte, dann sind wir in der Lage, darauf einzugehen. Und glücklicherweise hat sich aber schon gezeigt, dass sag ich mal, das meiste ähnlich funktioniert zu den Niederländern. Und mittlerweile sind wir, ich würde uns als internationales Team bezeichnen. Das heißt, wir arbeiten eigentlich in jedem Team über die Grenzen hinweg. Wir sind ja auch in Frankreich unterwegs, sind da in engem Austausch und so hat sich das letztlich so über die Zeit
entwickelt. Picknick Deutschland ist für sich auch eine eigenständige
GmbH. Es gibt die Picknick Deutschland GmbH, die aber Picknick zu Picknick International gehört.
Ja. Jetzt habe ich bei der Liste Ihrer Kapitalgeber ganz interessante Namen gefunden, beispielsweise Bill and Melinda Gates Foundation. Gibt es denn einen direkten Kontakt zu einem solchen Investor?
Ja, also Bill Gates haben wir hier noch nicht gesehen in Düsseldorf. Ist natürlich herzlich eingeladen. Man muss natürlich auch klarstellen, das ist die Foundation, macht zum Teil natürlich auch wohltätige Projekte. Ja. Das ist jetzt hier bei uns nicht der Fall, sondern das ist ein klassisches Investment. Ich glaube, das Besondere bei Picknick, wenn man sich die Gesellschaft da anschaut, das sind alles langfristig orientierte Investoren. Wir machen das jetzt seit über 10 Jahren und das ist nicht dieses klassische Venture Capital, sondern wie gesagt, das sind viele Unternehmerfamilien, die investiert sind, die Edeka, die Gates Foundation und ich glaube, das ist auch das Interessante, was wir ja machen, ist, wir bauen eine Infrastruktur auf und wir verfolgen einen Plan, der geht auch weit über diese 10 Jahre hinaus und ich glaube, da ist ganz wichtig, die richtigen Partner mit an Bord zu haben.
Und brauchen Sie das eingesammelte Kapital? Es sind ja mittlerweile so um die 2 Milliarden, wenn meine Zahlen stimmen. Mhm. Insbesondere für den Aufbau dieser Logistik, die Sie gerade beschrieben haben.
Ja, also der große Teil in der Tat geht in diese Infrastruktur, in die Technologie. Wir sind, wenn man so will, Technologie- und Logistikunternehmen. Also wir bauen diese Infrastruktur auf. Ich habe ja vorhin von 100 Standorten in Deutschland erzählt. Das sind Fulfillment Center, das sind Hubs, das ist Flotte, das sind natürlich auch die Teams, die wir vor Ort haben. Und das ist wenig Marketing, sondern es ist letztlich schon, wenn man so will, irgendjemand hatte mal davon erzählt, ja, eigentlich ist ja so, zu den Haushalten kommt irgendwie Wasser, Strom, Pakete und jetzt eben auch Lebensmittel. Ja, und diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, das ist das, was wir machen und da geht die Investition rein. Ja, und es ist auch viel Innovation, die da stattfindet. In Oberhausen haben wir letztes Jahr unser automatisiertes Lager eröffnet. Das ist das größte seiner Art in Europa, wo die meisten Schritte im gesamten Fulfillment automatisiert werden, was natürlich auch nochmal Effizienzsteigerungen bringt. Auch das Fahrzeug, was man auf der Straße sieht, ist eine Eigenkonzeption. Mhm. Und das macht es, glaube ich, auch spannend, weil Picknick sich da immer weiterentwickelt, Schritt für Schritt. Und wir haben, wenn man sich das Team anschaut, viele Ingenieure tatsächlich, wo auch immer viele fragen, warum sucht ihr eigentlich Ingenieure? Ihr seid doch Händler. Aber wenn man so ein bisschen mal unter die Haube schaut, dann sieht man, dass hier viel, viel Technik stattfindet.
Wie hat sich Ihr Umsatz entwickelt? Ich weiß nicht, ob Sie präzise Zahlen kommunizieren, aber es war zu lesen, 2025 sei er unter den Erwartungen gewesen. Da würde mich interessieren, warum.
Ja, fand ich eine witzige Headline.
Wessen Erwartungen? Wie Ihre oder
andere? Also, um das einzuordnen, wir hatten, da ging es, glaube ich, mal um eine Prognose, die 2022 mitten in Corona für 2025 genannt wurde. Und wir sind aber, wenn man sich die Jahre anschaut, von 2022 lagen wir bei 275 Millionen, 2024 lagen wir bei 600 Millionen. Das heißt, wir sind über 50% pro Jahr gewachsen. Ich glaube, das ist schon okay. Und das Wachstum hält auch weiterhin an. Wir sind bei weiterhin 25-30% Wachstum pro Jahr. Sind mittlerweile der größte Anbieter in Deutschland für die Lieferung von Lebensmitteln. und haben aber trotzdem noch das meiste vor uns. Also sowohl die Expansion als auch in den bestehenden Gebieten sehen wir noch riesiges, riesiges Wachstumspotenzial.
Der Markt wird erschlossen, das ist auch wichtig und zeitkritisch. Wie sieht es mit der Profitabilität aus?
Ja, also letztlich sehen wir in den Niederlanden, dass wir dort bereits profitabel sind. In Deutschland ist das in den, sagen wir, fortgeschrittenen Regionen auch der Fall, hier in Rhein-Ruhr. Unser Fokus liegt aber weiterhin auf der Expansion. Also das heißt, die Erschließung der möglichst vieler Haushalte, unseren Service dort anzubieten. Und dann kommt die Profitabilität über die Skalierung und aber auch über so Themen wie Sortimentsoptimierung. Das heißt, noch weitere Sortimente dazuzunehmen. Wir tüfteln auch immer weiter am Service. Wir haben letztes Jahr eine Rezeptfunktion eingeführt, die letztlich den Einkauf ein bisschen verändert, weil wir nicht mehr rein nur ich suche mir meine einzelnen Produkte, sondern ich kaufe direkt die fertige Lösung. Also ich habe das gesamte Rezept mit vielleicht 15 Zutaten, die ich mit einem Klick kaufen kann. Und all das sind so Themen, an denen wir arbeiten, und das hilft natürlich auch, das Geschäftsmodell noch attraktiver zu machen.
Wie viele Mitarbeitende beschäftigen Sie und wie leicht oder schwer ist die Personalgewinnung und Bindung?
Ja, sind mittlerweile in Deutschland bei über 10.000 Mitarbeitern. Da ist natürlich viel in den Operations, Fahrerinnen, Fahrer, die Mitarbeiter im Lager. Hier im Düsseldorfer Standort sind wir bei knapp über 200 Mitarbeitern. Wir machen, wie gesagt, alles selbst. In Deutschland haben wir alle Teams vertreten, mit Ausnahme der Softwareentwicklung. Die sitzt in Amsterdam. Und ja, Mitarbeitergewinnung ist auf jeden Fall eine Herausforderung, muss man sagen. Ich glaube, was wir über die Zeit entwickelt haben, sind schon gute Playbooks. Das heißt, wir wissen, wenn wir jetzt in eine neue Region, in den Start gehen, was sind eigentlich die Parameter, die uns helfen, welche sind eher schwierig, wie müssen wir darauf reagieren. Dadurch, dass wir jetzt in allen Regionen in Deutschland aktiv sind, haben wir das ganz gut gelernt. Und am wichtigsten ist letztlich ein gutes Team von Anfang an zu haben. Gute Leute ziehen weiter, gute Leute nach. Und das gilt sowohl fürs Büro, aber auch für jeden Hub-Standort. Wenn der Kern der Truppe passt, dann gelingt auch der Aufbau.
Aber es sind ja doch eben sehr viele Menschen, die irgendwie zusammengeführt werden müssen, die Unternehmenskultur auch irgendwie aufsaugen müssen. Mhm. Und Sie sprechen in dem Zusammenhang ja auch von dem Picnic Spirit. Was ist das und wie schaffen Sie den? Wie schaffen Sie es, den sozusagen in die Fläche reinzubringen?
Ja, das fragen wir uns auch manchmal, wie wir das eigentlich schaffen. Ich glaube, das Geheimnis, wenn man so will, liegt, glaube ich, eher im Recruiting. Die richtigen Leute zu finden, die davon begeistert sind, dieses Wachstum zu erleben, selbst Verantwortung zu übernehmen. Wir haben teilweise sehr junge Leute, die schon ziemlich früh viel Personalverantwortung auch hier übernehmen können. Und dann entsteht dadurch, glaube ich, ein gewisses Gebilde. Mhm. Und wir, ansonsten ist es, glaube ich, schwer, das jetzt an einem Faktor sonst festzumachen. Wir versuchen halt einfach, die richtigen Leute ins Team zu holen, verwenden viel Zeit auch darauf im Recruiting. Das heißt, wir haben oft viele, viele Prozessschritte, weil wir sagen, wir wollen die Leute, die wir ins Team holen, dann auch langfristig dabei haben.
Als Kunde erlebt man ja sozusagen diejenigen, die das dann nach Hause bringen. Mhm. Da ist die Erfahrung, man hat immer einen anderen Menschen. Mhm. Und von daher die Frage, ist die Fluktuation bei diesen, die dann wirklich ausliefern, hoch?
Wir arbeiten gerade bei den Auslieferfahrerinnen und Fahrern viel mit Studentinnen und Studenten. Und das sind, ich sag mal, so dieses Feedback, ihr habt freundliche Fahrer, ist wahrscheinlich das, was man am häufigsten hört, was uns auch immer freut. Fluktuation gibt es da natürlich logisch getrieben über Dauer des Studiums und Semesterferien, Klausurzeiten und so weiter. An sich sind wir aber sehr zufrieden mit auch mit der Zugehörigkeit der Leute. Was wir am liebsten zum Beispiel beobachten, ist Studenten, die bei uns anfangen als Fahrer und dann aber im Unternehmen in eine andere Funktion gehen.
Es geht aber nicht so, dass es feste Gebiete gibt für die jeweiligen, sonst würde man vielleicht häufiger auch mal an dieselbe Person kommen.
Ja, hören wir tatsächlich auch teilweise, dass die Leute ihre Fahrerinnen und Fahrer auch wiedersehen, weil sie am gleichen Tag bestellen und die Fahrer sagen, der Montag passt für mich auch perfekt zum Ausliefern. Das steuern wir aber nicht aktiv, weil ich glaube, dafür sind die Teams mittlerweile auch einfach zu groß. Die Kundenbestellungen ändern sich mit der Zeit.
Genau. Ja. Jetzt vielleicht ein paar persönliche Fragen noch. Sie haben General Management und Entrepreneurship studiert. Was war die Motivation, in diesen Studiengang zu gehen? Und hätte es auch eine Alternative für Sie gegeben?
Ja, ich bin in einem Haushalt groß geworden, der auch schon, würde ich mal als unternehmerisch geprägt bezeichnen. Also mein Vater hat Autobahnraststätten betrieben und da habe ich schon als kleiner Junge auch immer mitgeholfen und zu Hause ging es dann oft um Personalthemen und so weiter. Ich glaube, das prägt einen dann irgendwo. Ich habe die Alternative zur BWL wäre eventuell Hotellerie gewesen. Mhm. Das hat mich auch interessiert. Am Ende habe ich mich aber nach einem Gespräch mit einem Hotelmanager dann doch für den anderen Weg entschieden, weil ich glaube, das ist schon sehr harte Laufbahn, die man da. Also ich habe höchsten Respekt davor generell den Leuten im Servicebereich und habe mich für BWL entschieden. Das Thema Entrepreneurship hat mich immer interessiert. Dinge aufzubauen, Teams aufzubauen und mein erster Job war damals bei Rocket Internet.
Aus dem Kosmos kommen Sie sozusagen, ja.
Genau, aus dem Kosmos komme ich. Das war damals, hat sich wahnsinnig spannend angefühlt, so ein bisschen nach Wilder Westen. In Berlin entstehen da Dinge und ich bin für mein erstes Projekt, erster Tag war ich in Berlin im Büro, musste meinen eigenen Schreibtisch zusammenbauen und am nächsten Tag wurde ich nach Brasilien geschickt, wo niemand war und musste da dann ein Büro suchen, konnte kein Portugiesisch. Aber das war so dieser Spirit, sehr schnell, sehr Focus auf Execution. Dieses Sense of Urgency hat man überall gemerkt. Und das war eine tolle Erfahrung, ja, so früh so viel Dinge zu sehen, zu erleben, verschiedene Geschäftsmodelle. Und habe mich dann aber nach einem Jahr dazu entschieden, damals war ich 26, das selbst zu probieren.
Und Kochzauber. Ja. War glaube ich, das Stichwort.
Genau, Kochzauber. Ich hatte immer schon eine gewisse Affinität zum Thema Food und habe beobachtet, dass dieses Geschäftsmodell mit der Lieferung von diesen Kochboxen in Skandinavien extrem populär wurde. Und wir waren ja nicht die einzigen. HelloFresh ist ja das berühmte Beispiel, die ja sehr erfolgreich damit waren. Wir waren, ich sag mal, von unserem Fokus her rein auf Deutschland, auch schon Zielgruppe Familien, haben das über 3,5 Jahre aufgebaut, am Ende des Tages an Lidl veräußert. Kann ich so ehrlich sein, ja, das war für uns nicht der strategische Plan, sondern das war am Ende die Kompromisslösung, weil wir gemerkt haben, das Wachstumspotenzial in der Konstellation mit den Gesellschaftern, dass wir nicht mehr so richtig dieses große Wachstumspotenzial gesehen haben in Deutschland. Das war für mich auch eine wichtige Lernerfahrung, als ich dann vom Picknick-Modell das erste Mal gehört habe, weil da habe ich gesehen, okay, das ist das erste Mal, dass es jemand schafft, wirklich den Kunden den gleichen Preis anzubieten wie im Geschäft. Und das gerade in Deutschland habe ich selbst erlebt, wie wichtig das ist, weil wir sind nie über so eine Nische hinausgekommen sind. Vielleicht war es auch ein bisschen Timing, wir waren sehr früh dran. Wir waren tatsächlich die Ersten, die Lebensmittel in so einem Paket verschickt haben mit der DHL. Also das war wirklich Pionierarbeit. Ja. Und war für mich aber trotzdem eine tolle Erfahrung. Man macht wahnsinnig viele Fehler mit 26 ein Unternehmen aufzubauen. Wir hatten wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel Kapital zu früh, Fokus auf die falschen Dinge dann manchmal gelegt.
Aber das, was Sie jetzt, wenn ich einhaken darf, das, was Sie jetzt machen mit den Rezepten, da kommen Sie ja dazu eigentlich wieder zurück.
Ja, oder? Genau. Das ist, wenn man so will, eine Weiterentwicklung. Ich würde sagen, wir können das jetzt heute ein bisschen besser machen, weil wir sind nicht auf ein Abo angewiesen, was ja schon für viele Leute eine Hürde bedeutet. Es ist vom Preis attraktiver. Dadurch, dass wir aus dem gesamten Supermarktsortiment bedienen können, sind wir auch sehr frei in der Gestaltung der Rezepte. Das heißt, da hat es an der anderen Stelle gewisse Vorteile. Aber also, wenn man so will, ist eine Evolution aus dem ursprünglichen Konzept. Ja.
Jetzt gibt es viele unserer Studierenden, die auch gründungswillig sind. Wenn man das mal versucht, auf den Punkt zu bringen, was wären die drei wichtigsten Tipps für jemanden, der sagt, ich möchte auch so eine Company?
Das erste ist machen. Also ich glaube, das schlägt alles. Ich würde, viele Leute haben Ideen und auch aus meinem Freundeskreis, da gibt es Leute, die haben ganz tolle Ideen, aber das Machen ist das Entscheidende und dann merkt man auch ziemlich schnell, dass eine tolle Idee, wo alle von begeistert sind, dann vielleicht doch nicht immer so gut funktioniert am Markt. Ich weiß noch, das allererste, was ich nach Kochzauber gemacht habe. Da hatte ich die Möglichkeit, in Silicon Valley zu gehen für so eine Exkursion. Und da waren wir bei Google und haben jemanden kennengelernt, der hat für Google AdWords entwickelt, Alberto Savoia. Und der hatte das Konzept des Pretotypings da vorgestellt, weil der hatte sich mit dem Thema auseinandergesetzt, warum viele Startups scheitern. Was ist so der Hauptgrund? Also gibt es ja diese Quote 90% scheitern. Und der Hauptgrund am Ende, was er so identifiziert hat, ist das fehlende Product Market Fit. Und dieses Pretotyping ist eigentlich nur dazu da, relativ schnell von diesem Gedankenprozess, ist das eine gute Idee, schlechte Idee, viele schreiben ja auch Businesspläne, zu sagen, wie kann ich eigentlich relativ schnell rausfinden, ob es dafür einen relevanten Markt gibt. Und dieses Pretotyping ist letztlich dazu da, ziemlich schnell herauszufinden, sind Leute bereit, dafür Geld auszugeben, bevor ich das Produkt baue.
Wie kriegt man das?
Naja, da gibt es verschiedene Beispiele. Ich glaube, IBM war eines der Beispiele, die überlegt haben, Speech to Text, schon relativ früh, ich glaube, es war in den 80er, 90er Jahren, wo die Großkunden gesagt haben, wir finden das super, wir hätten es total gerne, dass ihr diese Technologie entwickelt, dass, was weiß ich, Geschäftsführung oder Sekretärin einfach reinsprechen können in den Computer und er schreibt dann die Texte. Das, was wir heute natürlich auch irgendwie kennen. Und anstatt es zu bauen, Entwicklungszeit war irgendwie geschätzt 2 Jahre und was weiß ich, 4 Millionen Entwicklungskosten, sagt wir tun erstmal so und haben einen Computer aufgestellt mit einem Mikrofon und im Nebenraum saß dann aber jemand, der hat dann einfach nur abgezippt. Und nach einer Woche Testen war dann die Resonanz, teilweise sind das zu sensible Informationen, die hier reingesprochen werden, das will ich nicht so laut oder ich habe irgendwie, mein Hals tut weh am Ende des Tages, wir wollen es doch nicht. Und da gibt es noch ein anderes Beispiel, wie McDonald's neue Menü-Items auch testet. Das heißt, die packen das erstmal aufs, anstatt das jetzt in allen Restaurants auszurollen, wird dann erstmal neuer Burger aufs Menü gepackt und wenn der Kunde das bestellt, in der ersten Phase wird erstmal gesagt, ja, okay, Entschuldigung, haben wir leider nichts ausverkauft und darüber wird aber klarer Intent abgefragt und das ist der entscheidende Unterschied, dass man nicht fragt, würdest du das machen, sondern man will wirklich diesen Intent testen. Und
das ist auch Zahlungsbereit.
Zahlungsbereit, genau. Genau, weil ich glaube, das ist am Ende die beste Information. Ist jemand wirklich bereit, Geld? Tesla macht das, ist ja auch letztlich genau dieser Ansatz. Bevor die Autos gebaut werden, wird erstmal Geld eingesammelt von den Kunden, die sagen, okay, ich gebe dir jetzt hier schon mal 3.000 Euro. Dann ist das, glaube ich, eine stärkere Interessensbegründung als das einfach nur so lose mal zu geben. Und das fand ich sehr interessant. Das würde ich, glaube ich, jedem ans Herz legen, wenn man überlegt. Und das sind teilweise Tests, die kann man innerhalb von einem Wochenende entwickeln, bevor man viel Zeit mit Geschäftsmodellen, mit Businessplänen verbringt. Einfach mal rausgehen, testen, gucken, ob es jemand kaufen würde.
Also dann wissen wir sozusagen, da gibt's Menschen, die sind durchaus bereit, dafür Geld zu bezahlen. Mhm. Jetzt nochmal, was muss man als Unternehmer noch mitbringen, außer dem Antrieb, es zu tun?
Ich glaube, dass dieses Interesse, das echte Interesse nicht nur am Produkt bauen, sondern auch am Kunden bestehen sollte. Das heißt, sich wirklich konkret mit dem Kunden auseinanderzusetzen, verkaufen zu üben. Ist was, was gerade in Deutschland, glaube ich, vielen auch gut tun würde, einfach mal in einen Verkaufsjob zu gehen. Da lernt man wahnsinnig viel, weil am Ende ist Startup sind diese zwei Aufgaben. Man muss Produkt bauen und man muss verkaufen. Und das Produkt bauen, da sind wir oft gut drin. Aber das dann an den Kunden zu bringen, ist oft was den einen oder anderen abgeht. Das ist, glaube ich, bei der Teamkonstellation wichtig, dass man es schafft, das abzudecken.
Unterschiedliche Talente einbindet.
Genau, ja.
Ja. Ja, kommen wir vielleicht zur letzten Frage, die gar keine Frage mehr ist, sondern bitte um eine Satzergänzung, die immer am Ende steht. Wir haben jetzt viel über sich verändernde Märkte und Geschäftsmodelle zusammen diskutiert, also über Transformation. Und wenn es jetzt einen Satz gäbe, der würde mit Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Ich würde sagen, Transformation am besten über Iterationen. Weil ich glaube, über Transformation muss ich so ein bisschen nachdenken, weil Transformation klingt nach so einem großen, geplanten Ergebnis. Was aber, glaube ich, wenn wir schauen, wie in unserem unserer Tätigkeit. Am besten ist es lieber viele schnelle Iterationen, Dinge testen, verbessern, was nicht funktioniert, lässt man weg, als jetzt den großen Plan von A bis Z durchzudenken, sondern lieber Schritt für Schritt agil Dinge verbessern, jeden Tag.
Dann, lieber Herr Knaut, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Und der geht ja auch hoch bei den Themen. Das muss so sein. Denn wenn man nicht angetrieben ist, das zu machen, wie Sie eben gesagt haben, lässt man es besser bleiben. Aber bei Ihnen zeigt die Kurve ja nach oben. Und sowohl für Picknick als Unternehmen als für Sie persönlich darf ich alles Gute wünschen. Bedanke mich für heute für das angenehme Gespräch.
Ja, ebenso. Herzlichen Dank.